Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Susanne Daubner.
Ja, es ist der Tag der Ernüchterung nach dem ergebnislosen Bund-Länder-Treffen. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie es jetzt weitergehen könnte, darüber spreche ich gleich mit einer Ökonomin, die in der Gaspreiskommission des Bundes sitzt. Nachdem gestern offen zugegeben wurde, nichts Konkretes erreicht zu haben, folgte heute viel Frust darüber. Die Industrie fordert endlich Planungssicherheit, Sozialverbände warnen vor zunehmender Existenzangst. Denn es ist immer noch unklar, wer das Wohngeld, einen eventuellen Nachfolger des 9-Euro-Tickets zahlt oder wie die Kostenaufteilung für den Gaspreisdeckel ist. Da gibt es große Uneinigkeit zwischen Bund und Ländern, für die es in der Bevölkerung nur wenig Verständnis gibt. Nadine Bader und Michael Hertle.
Ich hatte schon die Hoffnung, dass es vielleicht am Ende des Tages doch ein bisschen schneller geht.
Wir warten ab, was passiert und sparen einfach Heizung, Strom.
Im Krankenhaus wie hier bei den Vivantes-Kliniken in Berlin ist das keine Option. Die mit Gas erzeugte Fernwärme kommt hier im Heizungskeller an, um dann etwa die Zimmer der Patienten und den Warmwasserspeicher aus Hygienegründen auf etwa 60 Grad zu heizen. Dass bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler gestern keine konkreten Ergebnisse herausgekommen sind, empört hier sehr.
Ich bin deshalb so enttäuscht, weil sich die letzten Tage nichts Fundamentales ergeben hat, wie Krankenhäuser mit den gestiegenen inflationsbedingten Preisen umgehen sollen. Über 2 Jahre haben wir während Corona alles gegeben. Und jetzt sind wir zwar kritische Infrastrukturen, werden mit Gas versorgt, aber können die Gasrechnung nicht bezahlen.
Sorgen auch beim Bäckereibetrieb Exner in Belitz in Brandenburg. Hier wird bereits in dritter Generation gebacken. Etwa die Kürbiskernbrötchen für morgen in der Früh. Doch Bäckermeister Exner muss bereits auf Kredite zurückgreifen, um die gestiegenen Kosten decken zu können. Er und viele seiner Kollegen hatten schnelle Hilfe vom gestrigen Bund-Länder-Treffen erwartet.
Und da gibt es eine irrsinnig große Verunsicherung, aber auch eine große Wut bei den Handwerkern. Und ich glaube, dass sich viele Politiker in keinerlei Weise vorstellen können, wie es da emotional in den Leuten so aussieht.
Zwar wurde gestern über gezielte Hilfen etwa für mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe und Krankenhäuser gerungen, doch vieles bleibt unklar. Vor allem, weil die Details der Gaspreisbremse noch nicht feststehen. Unmut bei den Ministerpräsidenten über Parteigrenzen hinweg.
Es dauert alles viel zu lange. Die Menschen verlieren die Nerven, die Industrie weiß nicht, wie es weitergeht.
Wir erwarten auch als Ministerpräsidenten, und zwar alle 16 Ministerpräsidenten, dass wir zügiger für die Bürger klar erkennbar machen können, dass der Primärenergiepreis deutlich nach unten gedreht wird.
Auch bei der Unterbringung von Flüchtlingen hatten vor allem die Kommunen auf Zusagen vom Bund gehofft. Diese Kosten seien nicht gedeckt, der Andrang weiterhin groß.
Wir werden mit großer Sicherheit jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten in die Falle laufen und die Einrichtungen sind überfüllt. Wir werden wahrscheinlich wieder erleben, dass Turnhallen akquiriert werden, dass Messehallen akquiriert werden, dass wir wieder neue Kapazitäten schaffen müssen und auch dafür braucht es ganz, ganz schnell Lösungen.
Große Erwartungen also an das nächste Bund-Länder-Treffen, sich zu einigen.
Ja, viel wurde schon über sie geredet, über die Gaspreisbremse. Aber wie soll das eigentlich konkret funktionieren? Ein Modell ist, Privathaushalte zu entlasten, indem sie etwa 80% ihres Gasverbrauchs zu einem gedeckelten Festpreis bekommen. Der Preisdeckel könnte zwischen 10 und 14 Cent pro Kilowattstunde liegen. Für alles, was über diesen Verbrauch geht, gelten dann die realen höheren Marktpreise. Ein anderes Modell ist, dass jeder Haushalt ein Grundkontingent an Gas, in unserem Beispiel 5000 Kilowattstunden, zu einem gedeckelten Preis bekommt. Pro Person, die in dem Haushalt lebt, könnten weitere vergünstigte Mengen hinzukommen, zum Beispiel 2000 Kilowattstunden. Welches Modell in Frage kommen könnte, darüber habe ich am Abend mit der Ökonomin Isabella Weber gesprochen. Guten Abend, Frau Weber.
Guten Abend.
Sie sitzen in der Gaspreiskommission, die die Deckelpläne konkretisieren soll. Und es wird Ihnen ja ordentlich Druck gemacht. Jetzt wollen Sie früher als geplant schon am Wochenende Vorschläge liefern. Schaffen Sie das?
Es muss jetzt alles sehr schnell gehen. Es geht darum, den Menschen so schnell wie möglich zu helfen und dabei natürlich auch so sauber wie möglich zu arbeiten.
Aber auf welches Modell wird es denn dann hinauslaufen?
Ja, das kann ich Ihnen natürlich leider noch nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, was meine Vorstellungen sind. Bei den Haushalten, denke ich, wäre es gut, wenn man am Verbrauch ansetzt und sagt, dass ein Teil des Verbrauches gedeckelt wird, zum Beispiel 80%. Das würde dann beispielsweise für eine Familie, die 10.000 Kilowattstunden Verbrauch hatte, bedeuten, dass sie 8.000 Kilowattstunden gedeckelt bekommen würden. Das würde heißen, dass es weiterhin einen Sparanreiz gibt, weil man unter die 10.000 kommen möchte, aber gleichzeitig eine Sicherheit besteht, dass die 8.000 Kilowattstunden zu einem stabilen und erschwinglichen Preis bereitgestellt werden können.
Das Modell, was Sie ja jetzt vorschlagen, was wir ja auch gerade im Beitrag schon gesehen haben, bezieht sich auf die Verbraucher. Aber funktioniert das auch so bei den Unternehmen?
Das ist eine große Frage, die gerade diskutiert wird. Teile des Modells können übertragen werden. Im Prinzip ist es möglich zu sagen, ein bestimmter Teil des Vorjahresverbrauchs oder einer bestimmten Verbrauchsgrenze wird auch bei Unternehmen gedeckelt. Allerdings ist die Situation bei Unternehmen natürlich sehr viel verschiedener als bei Haushalten. Zum Beispiel ein Bäcker ist zwar ein kleines Unternehmen, ist trotzdem sehr energieintensiv. Und ein Kleidergeschäft ist vielleicht genauso klein, aber sehr viel weniger energieintensiv. Und dann gibt es natürlich auch sehr große Unternehmen, die sehr viel Energie verbrauchen. Deswegen muss da nochmal genau hingeschaut werden, dass man sozusagen zwar vielleicht Teile des Prinzips des Gaspreisdeckels auf den Unternehmenssektor übertragen kann, aber es auch noch spezielle Regelungen brauchen wird.
Aber wenn Sie jetzt von Sparanreizen sprechen, ist da nicht das Risiko da, dass dann die Menschen, wenn sie merken, okay, die Preise sinken, dann einfach wieder sagen, ach, da drehe ich die Heizung von 0 auf 5 wieder auf? Und genauso ist es dann auch bei den Unternehmen, dass dann die Anreize fehlen?
Zunächst mal muss man sehen, dass da eine große Preisstufe drin ist. Das heißt, der gedeckelte Preis ist deutlich niedriger als der Preis, der in dem nicht gedeckelten Bereich gilt. Das heißt, dass es einen sehr starken Anreiz gibt, unter diesem gedeckelten Bereich zu bleiben. Das heißt, dass man versuchen wird, weniger als 80% zu verbrauchen. Das ist schon mal ein sehr starker Anreiz. Dann müssen wir auch sehen, dass alle Deckelvorschläge, die mir bekannt sind, davon ausgehen, dass die Preise nicht auf das Vorkriegsniveau gedeckelt werden. Damit ist immer noch weiterhin eine starke Preissteigerung vorhanden. Zusätzlich kommt noch dazu, dass sehr viele Haushalte ja jetzt bereits in sehr großen finanziellen Bedrängnissen sind. Das heißt, dass der Sparanreiz auch aufgrund der prekären wirtschaftlichen Situation in dieser Krise schon bereits gegeben ist.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, es gibt ja schon Länder, die deckeln, also wie Spanien beispielsweise. Das schafft natürlich Planungssicherheit für Haushalt und Industrie, aber dort gibt es ja diesen unangenehmen Nebeneffekt, dass dadurch sich der Gasverbrauch ja erhöht hat. Also was kann Deutschland jetzt daraus lernen?
Ich denke, dass die Lektion ist, dass man sich nicht allein auf Preissignale verlassen kann. Die Preissignale sind wichtig, deswegen gibt es diesen hohen Preis, der über den Grundverbrauch hinausgeht. Aber wir brauchen auch flankierende Programme, wir brauchen klare Informationen dazu, wie viel Gas gespart wurde. Wir brauchen auch Kampagnen, die Menschen in die Lage versetzen, Gas zu sparen. Im Idealfall auch Freiwillige, die bei Menschen an der Tür klopfen und ihnen helfen zu verstehen, wie sie denn eigentlich ihren Gasverbrauch reduzieren können.
Also heißt das, würden Sie anbieten, dass man dann, weiß ich nicht, jemanden vorbeischickt, der wirklich dann klare Serviceangebote gibt und einfach Ihnen sagt, wie Sie sparen sollen? Aber sowas gibt es doch eigentlich schon, solche Angebote, oder?
Solche Angebote gibt es schon, aber die wirken bisher nicht in der Fläche. Sowas muss stark ausgeweitet werden. Und natürlich muss das Ganze mit einem klaren Preissignal verbunden sein. Das ist ja auch unser Deckelmodell, wo eben ein starker Grenzpreis erhalten bleibt. Aber es braucht zusätzlich diese Informationsbereitstellungen, die wirklich jeden erreichen müssen und die auch mit Handlungsanweisungen verbunden sein müssen, dass Menschen auch tatsächlich in die Lage versetzt werden, sparen zu können.
Aber ist es denn sinnvoll, das nur für Deutschland einzuführen oder nicht vielleicht sogar gleich für die gesamte EU?
Es braucht auf jeden Fall dringend eine Einigung auf der europäischen Ebene zur Stabilisierung des Großhandelspreises, da natürlich letztlich nur eine europäische Lösung langfristig oder zumindest mittelfristig, also in dieser Krise, tragfähig ist. Insofern würde ich das als einen, die jetzt auf dem Tisch liegenden Maßnahmen als einen ganz entscheidenden Schritt betrachten zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland und zur Stabilisierung der Lage der Haushalte in Deutschland. Aber gleichzeitig braucht es einen weiteren Schritt auf der europäischen Ebene.
Mhm. Isabella Weber, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Elon Musk tanzt auf vielen Hochzeiten. Und wenn der Hightech-Milliardär seine eigenen Unternehmen feiert, dann kann es schon mal, wie hier bei Tesla in Shanghai, vorkommen, dass er ein kurzes Solo-Tänzchen hinlegt. Bei zu vielen Auftritten besteht allerdings selbst bei Musk die Gefahr, aus dem Rhythmus zu kommen. Seine Performance bei der Übernahme von Twitter schmeckte den meisten Nutzern jedenfalls nicht, weil die dann erst nicht stattfand und jetzt doch wieder stattfinden soll. Warum jetzt dieser Sinneswandel und was ein Gerichtsprozess damit zu tun hat, Torben Börgers hat die Antworten.
Start einer SpaceX-Rakete von Elon Musk in Florida heute Mittag. Sie bringt ein Raumschiff mit 3 Astronauten an Bord ins All. Währenddessen sorgt ihr Besitzer auf Erden mal wieder für Schlagzeilen. Elon Musk will nun doch Twitter kaufen, und zwar zu den ursprünglich vereinbarten Bedingungen. In einer Pflichtmitteilung an die amerikanische Börsenaufsicht schreiben seine Anwälte, dass die Übernahme vollzogen werden soll. Bedingung sei jedoch das Ende eines laufenden Rechtsstreits zwischen Twitter und Musk. Twitter bestätigt das Schreiben mit dem erneuten Angebot erhalten zu haben. Das Unternehmen wolle die Transaktion zum Abschluss bringen. Es wäre der vorläufige Schlussakt eines Dramas in 3 Akten. Im April verkündet Musk die geplante Übernahme des Kurznachrichtendienstes für 44 Milliarden Dollar.
Twitter has agreed to sell itself to Elon Musk, the flamboyant, controversial CEO of Tesla and SpaceX.
Anfang Juli lässt er den Deal überraschend platzen, wegen seiner Meinung nach falscher und irreführender Angaben zur Zahl der echten Nutzer auf Twitter. Die Frage ist, ob die Zahl der Fake- und Spam-Konten bei Twitter tatsächlich, wie angegeben, weniger als 5% des Netzwerks ausmachen. Es entsteht auf jeden Fall ein anderer Eindruck, wenn man Twitter nutzt. Kurz darauf verklagt Twitter den Multimilliardär, um ihn vor Gericht zur Übernahme zu zwingen. In knapp 2 Wochen soll der Prozess beginnen. Experten haben Elon Musk von Anfang an wenig Chancen vor Gericht eingeräumt. Sie halten seinen Sinneswandel für Notwehr. Er könne seine Vorwürfe nicht belegen. Er hat einfach ein zu teures Angebot gemacht. Deshalb wollte er raus aus dem Deal. Jetzt, wo er sieht, dass er vor Gericht keine Chance hat, zieht er ihn lieber durch. Er hat keine andere Wahl. Eine Übernahme von Twitter durch Musk wäre politisch brisant. Unter anderem hat er angekündigt, den gesperrten Ex-Präsidenten Donald Trump wieder aufzunehmen. Donald Trump wird 2024 wahrscheinlich erneut als Präsident kandidieren. Das würde einen enormen Boom für Twitter auslösen. Elon Musk will mit Donald Trumps Hilfe Geld verdienen. Auf Twitter. Tesla-Chef Elon Musk könnte schon in wenigen Tagen auch neuer Boss von Twitter werden. Allerdings hängt seine Offerte von Finanzierungszusagen weiterer Geldgeber ab. Sollten diese platzen, droht ein weiterer Akt des Übernahmedramas.
Normalerweise genießt selbst eine britische Premierministerin zum Einarbeiten die symbolische 100-Tage-Schonfrist, ehe der Kritiksturm aufzieht. Bei Liz Truss, die Boris Johnson auch als Parteichefin beerbte, waren es keine 30 Tage, da hatte sie praktisch das komplette Vereinigte Königreich gegen sich. Und auch bei ihren Konservativen schütteln viele den Kopf. Ihre politischen Ideen, wie den Spitzensteuersatz für Reiche zu senken, überlebten nicht lange. Heute hatte sie mit ihrer Abschlussrede auf dem Tory-Parteitag die Chance, sich selbst und den eigenen Leuten Mut zu machen. Aus Birmingham berichtet Sven Lohmann.
Hier ist sprichwörtlich Feuer unterm Dach. Dean Temple kommt seit Tagen mit einem ordentlichen Grummeln im Bauch auf den Parteitag seiner Konservativen. Als Stadtrat kann er kaum glauben, was Liz Truss in nur einem Monat als Premierministerin angerichtet hat. Unsere Umfragewerte sind im Keller. Dann sagt sie, die Reichen sollen weniger Steuern zahlen. Echt jetzt? Liz Truss hat die Finanzmärkte in Panik versetzt. Radikale Steuersenkungen angekündigt, ohne zu sagen, wer das eigentlich bezahlen soll. Kurz danach stürzte das Pfund ab. Die Zinsen gingen hoch, mit fatalen Folgen. Ein Blick in das Wohnzimmer von Marina Safronova in London. Ihr Kredit für die Eigentumswohnung ist flexibel, kann sich ändern. Nun muss sie plötzlich statt 1.500 2.100 Pfund im Monat zahlen. Das sind auf einen Schlag fast 600 Pfund mehr. So sehr wir die Wohnung lieben, wir können sie uns plötzlich nicht mehr leisten. Ein anderer Blick in die Fabrikhalle von Will Bowen. Er produziert Dämmmaterial. Das abgestürzte britische Pfund bringt ihn in Schwierigkeiten. Die meisten unserer Materialien, wie Aluminium und Plastik, werden in Dollar gehandelt. Wenn unser Pfund an Wert verliert, erhöht das unsere Kosten. Liz Truss' Politik hat die Finanzkrise weiter verschärft. Auch wenn der Spitzensteuersatz für Reiche jetzt doch nicht gesenkt wird, rumort es. Auch bei Stadtrat Dean Temple. Hoffentlich spürt sie die Stimmung in der Partei und in der Bevölkerung, hat ihre Lektion gelernt und hört besser zu. Schon jetzt also muss sie auf dem Parteitag um Unterstützung kämpfen. Ihre Abschlussrede zum Liedtext »Nichts kann mich stoppen«, der Versuch, die Mitglieder hinter sich zu bringen. Es wird schwierig. Kurswechsel sind immer mit Ärger verbunden. Und nicht jeder mag Änderungen. Aber jeder wird davon profitieren. Von Wachstum und einer besseren Zukunft. Im Saal applaudieren vor allem ihre Unterstützer. Politische Beobachter allerdings glauben, dass Truss ihre Pläne nicht durchhalten kann. Ich glaube, sie ist in sehr ernsten politischen Schwierigkeiten. Die Partei ist im Krieg mit sich selbst. Ihre Wirtschaftspolitik, so sieht es aus, scheitert. Sie hat keine Zukunft. Stadtrat Dean Temple will ihr immerhin noch eine Chance geben. Sie ist nicht brillant, aber für den Moment ist es okay. Tatsächlich aber stellen sich auch in der Tory-Partei schon einige die Frage, wie lange Liz Truss wohl ihre Premierministerin bleibt.
Und zugeschaltet ist unsere Korrespondentin Annette Dittert in London. Sie waren beim Parteitag in Birmingham. Wie haben Sie die Stimmung dort erlebt?
Ja, ich war schon auf sehr vielen Tory-Parteitagen, aber ich habe noch keinen erlebt, wo wie hier die Parteidisziplin derart schnell komplett zusammengebrochen ist. Schon gar nicht, wenn es ja eigentlich darum ging, eine neue Premierministerin zu feiern. Aber hier fielen ihr zum Teil die eigenen Leute auf offener Bühne in den Rücken. Und die dadurch erzwungene Kehrtwende, zum Beispiel beim Spitzensteuersatz, der nun bleibt, die hat die Lage nicht wirklich beruhigt. Im Gegenteil, es scheint jetzt eher so, als hätten ihre Gegner dadurch Blut gerochen. Und ich denke, dass ihre Abgeordneten in den nächsten Wochen noch mehr Zugeständnisse von ihr erpressen werden. Und dann wird sich sehr bald die Frage stellen, was bleibt denn dann eigentlich noch von dieser neuen eisernen Lady, als die sie sich ja bei der Parteibasis verkauft hat. Nicht viel, fürchte ich.
Die konservative Partei ist ja bekannt dafür, nicht zimperlich mit ihren Premierministern umzugehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie Truss so kurz nach ihrem Amtsantritt stürzen?
Also am liebsten würden das ganz viele jetzt sofort tun. Das konnte man auch hören, mehr oder weniger offen auf diesem Parteitag. Im Moment ist sie dennoch, denke ich, erst einmal sicher und das aus zwei ganz einfachen Gründen. Erstens gibt es diese Lichtgestalt nicht, die jetzt übergangslos übernehmen könnte und die Partei jetzt so einfach hinter sich vereinen könnte. Die Partei ist heillos zerstritten und eigentlich unregierbar. Und zweitens können die Tories den Briten ja jetzt nicht nochmal ohne Neuwahlen wieder jemand Neues als Premier vor die Nase setzen. Und Neuwahlen, das will wirklich niemand in der Partei im Moment, denn die Umfragewerte sind katastrophal. Das heißt, Liz Truss hat jetzt erst einmal Zeit gewonnen. Ich kann aber nicht sehen, wie sie die nächsten zwei Jahre bis zu regulären Neuwahlen politisch im Amt überleben will nach diesem Parteitagsfiasko. Das heißt, es bleibt turbulent auf der Insel.
Annette Dittert, vielen Dank nach London. Zur Politik von Liz Truss hat Gabi Kostorz vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Glückwunsch, Liz Truss. Das muss man erst mal schaffen. Keine vier Wochen im Amt und schon wirkt der Vorgänger wie ein Hort der Stabilität und Vernunft. Nein, Boris Johnson wünscht sich nun wirklich niemand zurück, nicht mal die britischen Konservativen. Aber wie die neue Premierministerin Arm in Arm mit ihrem Finanzminister innerhalb kürzester Zeit das Vertrauen aller verspielt hat, das ist schon beispiellos. Ein echter Fehlstart. Einerseits verspricht Truss den Bürgern ein Hilfspaket gegen steigende Energiekosten, sozusagen die Gaspreisbremse auf Britisch. Andererseits will sie das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Aber wie? Mit einem Steuerentlastungsprogramm für die Reichen und dem vagen Versprechen, irgendwann werde das dann auch bei den Ärmeren ankommen. Trickle-Down-Effekt heißt das im Fachjargon. Doch die Experten schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Und die Märkte spielen verrückt. So sehr, dass die ehrwürdige Bank of England sich gezwungen sah, einzugreifen mit dem Kauf von Staatsanleihen. Und der Internationale Währungsfonds zeigte die gelbe Karte. Eine unabhängige Steuerschätzung, Grundlage für jeden seriösen Haushalt, haben weder Truss noch ihr Finanzminister vorgelegt. Im Gegenteil. Auch nach ihrer Rede heute bleibt offen, wie Liz Truss Wachstum ankurbeln und Steuerkürzungen gegenfinanzieren will. Stattdessen bleiben nebulöse Versprechen. Kaum zu glauben, dass die selbsternannte Nachfolgerin von Maggie Thatcher Großbritannien so aus der Krise führen kann. Sie könnte schneller Geschichte sein, als Geschichte geschrieben zu haben.
Die Meinung von Gabi Kostrotz. Wenn bundesweit von Cottbus die Rede ist, dann fällt meist auch gleich das Wort Braunkohle und alles wird anders. Die Landschaft vor den Toren der Stadt wird bunter und Arbeit entsteht jenseits des Tagebaus. Trotzdem fühlen sich viele hier nicht ernst genommen und abgehängt und suchen Antworten bei denjenigen, die vor allem kritisieren und mit nationalen Parolen Werbung machen. Am Sonntag gibt es eine Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters. Im ersten Wahlgang lag der SPD-Kandidat nur gut 5% vor dem der AfD. Jacqueline Pivon und Ronja Bachhofer waren mittendrin in Cottbus unterwegs, wenige Tage vor der Entscheidung.
Darf ich ganz kurz mit? Sie möchten nicht? Okay, ich wünsche Ihnen guten Tag.
SPD-Kandidat Tobias Schick hat hier keinen leichten Stand. Straßenwahlkampf im Cottbuser Süden, einem Stadtteil, der geprägt ist von niedrigen Einkommen und sozialen und kulturellen Unterschieden. Die Stadt steht vor großen Veränderungen. Der beschlossene Kohleausstieg nimmt vielen in der Region ein Stück ihrer Lebensgrundlage und Identität. Durch den Strukturwandel soll sich die Lausitz in den nächsten Jahren massiv verändern. Bis zu 4 Milliarden Euro sollen investiert werden. Veränderungsprozesse, die auch im Wahlkampf ein wichtiges Thema sind.
Ich habe positive Erfahrungen insofern gesammelt, dass die Gespräche sehr intensiv waren mit Menschen, die auch ziemlich gleich am Anfang klargestellt haben, Herr Schick, ich habe mit Ihrer Partei momentan ein Problem und ich habe übrigens auch schon mal AfD gewählt. Und dann sage ich, okay, worüber sind Sie unzufrieden? Dann tauschen wir uns aus und dann kommen wir irgendwann zu so einem Punkt, ja, was können wir hier vor Ort konkret machen, dass unser Leben besser wird? Und da sage ich dann immer, das Machbare machen und das funktioniert nur zusammen.
Tobias Schick wird bei der anstehenden Stichwahl von allen anderen Parteien unterstützt, denn sie wollen einen AfD-Bürgermeister für Cottbus verhindern. Deren Kandidat treffen wir auf einer Demo gegen die aktuelle politische Situation. Der Berufsfeuerwehrmann mit Kontakten in die rechtsextreme Szene kritisiert den Kohleausstieg und spricht im Wahlkampf von Strukturbruch statt Strukturwandel.
Wir müssen hier nicht irgendwelche pseudo-ideologischen Projekte hier reinholen, sondern wir müssen hier wirklich wieder die Menschen ernst nehmen und vor allen Dingen hier diese Handwerker, den Mittelstand unterstützen und Industriearbeitsplätze herholen. Nichts anderes.
Der Frust ist groß bei einigen hier. Die Unzufriedenheit speist sich zum Teil auch aus der Vergangenheit. Denn von der einstigen wirtschaftlichen Stärke ist in Cottbus nach der Wiedervereinigung nicht viel geblieben. Nur wenige wollen uns sagen, warum sie hier sind.
Wir wollen nur erreichen, dass man endlich auch mal hier uns anerkennt, gleichwertig so, wie es im Westen ist. Denn die Renten sind unterschiedlich, die Gehälter sind unterschiedlich. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich stinkesauer, dass es immer noch nach 30 Jahren immer noch so ist. Es kann eigentlich nicht sein.
Noch ist Cottbus Braunkohleregion. Dem Strukturwandel sehen einige hier kritisch entgegen.
Weiß ja jedes Kind, dass im Prinzip nicht immer die Sonne scheint oder der Wind weht, dass man dann aus alternativen Energiequellen den Strom beziehen kann. Das merkt man jetzt schon. Die machen schon Angst, dass wir jetzt keine Heizlüfter benutzen oder sowas.
Doch wir treffen auch auf andere Meinungen. Einige sehen in den Veränderungen auch eine Chance.
Wenn sich was im Positiven ändert, ist es okay. Ich habe hier, was soll ich Angst haben?
Ich bin selbstständig, ich weiß, was ich zu tun und zu lassen habe.
Wenn man an die Entwicklung Cottbus denkt, also welcher Investor kommt schon hier freiwillig her? Ich sag's mal, wie es ist, wenn das Ganze dann nach rechts hier geht.
Sorge vor einem Rechtsruck. Eine Entwicklung, die möglicherweise auch internationale Unternehmer abschreckt. Erste Veränderungen sind aber in Cottbus schon sichtbar. Die Deutsche Bahn baut hier ein neues Instandhaltungswerk für ICEs. 1200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Ein ähnliches Prestigeprojekt ist auf dieser Wiese geplant, der Lausitzer Science Park. Wissenschaft und Wirtschaft wollen hier zusammen an grüner Energie forschen und arbeiten.
Es wird eben um Wasserstoff gehen, es wird um erneuerbare Energien gehen, es wird um die Frage gehen, wie man Energie einsparen kann, wie man die Energiewende vollziehen kann, um Materialforschung, um alles Mögliche. Aber Energie wird ganz prägend sein, weil das ist etwas, was wir zu unserem Vorteil nutzen können. Wir müssen nicht in irgendeinen ganz anderen Bereich, sondern wir bleiben genau da, wo wir immer schon als Lausitz dafür gestanden haben, Energie.
Sie rechnet mit 10.000 neuen Arbeitsplätzen. Viele Möglichkeiten für die Region. Der neue Bürgermeister muss nun entscheiden, wie sie genutzt werden. Am Sonntag wird sich zeigen, wer das sein wird.
Und damit zu weiteren Nachrichten mit dir, Susanne.
Ja, und die beginnen mit unseren Strompreisen. Die Ampelkoalition hat sich nämlich nun offenbar bei der Stabilisierung der Netzentgelte auf eine Lösung verständigt. Um Stromkunden zu entlasten, will der Bund knapp 13 Milliarden Euro einsetzen, bestätigte Wirtschaftsminister Habeck am Abend dem ARD-Hauptstadtstudio. Mit dem Geld sollen die Gebühren auf aktuellem Stand gehalten werden. Ohne die Hilfen hätten sich die Entgelte möglicherweise mehr als verdreifacht. Trotz internationaler Kritik hat Russlands Präsident Putin das Gesetz zur Annexion der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donetsk unterzeichnet. Als Reaktion auf den völkerrechtswidrigen Anschluss haben die EU-Staaten ein achtes Sanktionspaket auf den Weg gebracht. Es umfasst unter anderem einen Preisdeckel für Ölimporte aus Russland sowie Exportverbote bei Schlüsseltechnologien. Ein Ende der hohen Inflation ist vorerst nicht in Sicht. Einer Umfrage des IFO-Instituts zufolge planen mehr Unternehmen für die kommenden Monate die Preise heraufzusetzen als noch im Monat zuvor. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Vor allem Waren des täglichen Bedarfs dürften nach Schätzung des IFO-Instituts teurer werden. In der September-Umfrage gaben alle befragten Lebensmittelgeschäfte an, die Preise erhöhen zu wollen. Auch Drogeriemärkte und Blumenläden werden zukünftig mehr Geld für ihre Waren verlangen. Das gaben jeweils über 90% der befragten Geschäfte an. Und ausgehen wird wohl auch teurer. Die Menschen werden sich auf höhere Preise in Restaurants und Kneipen einstellen müssen. Die Einkommen steigen nicht so stark wie die Preise. Und so zeichnet sich ab, dass es für viele schwerer wird, die Bedürfnisse des täglichen Lebens zu decken. Besonders betroffen sind Einzelhaushalte und Familien mit geringem und zunehmend auch mit mittlerem Einkommen.
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Molekularforschende. Die US-Amerikanerin Carolyn Bertozzi, ihr Landsmann Barry Sharpless und der Däne Morten Meldal werden für die Entwicklung der sogenannten Klick-Chemie ausgezeichnet. Dabei geht es darum, größere Moleküle, die sich normalerweise nicht verbinden würden, mit kürzeren Verbindungsmolekülen zusammenzustecken. Auf dieser Grundlage lassen sich zum Beispiel zielgenaue und schonendere Medikamente entwickeln, die nur an bestimmten Stellen des Körpers wirken. Der Berliner Drehbuchautor, Regisseur und Schriftsteller Wolfgang Kohlhaase ist tot. Er starb heute im Alter von 91 Jahren, teilte die Akademie der Künste mit. Kohlhaase gilt als einer der wichtigsten deutschen Drehbuchautoren. Bekannt wurde er mit Filmen wie Solo Sunny oder Sommer vorm Balkon. Für seine Arbeit erhielt er das Bundesverdienstkreuz, den Deutschen Filmpreis und den Goldenen Ehrenbären der Berlinale für sein Lebenswerk.
So ein Jubelmeer am Brandenburger Tor wie hier bei der Heim-WM 2006 wird es in diesem Jahr zur Fußball-WM in Katar nicht geben. Selbst wenn nicht, wenn Deutschland Weltmeister werden sollte. Vielleicht auch, weil draußen nicht die Sommersonne scheint, sondern drinnen in der Stube der Adventskalender schon hängen wird und es Sorgen vor Corona gibt. Stand jetzt findet die große Fanmeile in Berlin nicht statt. In Frankreich haben mehrere Großstädte ein Public Viewing jetzt komplett abgesagt, und zwar aus politischen Gründen. Aus Protest gegen die schlechten Menschenrechtslage in Katar werde es keine öffentlichen Übertragungen geben. Schließen sich deutsche Städte diesem Protest an? Sven Knobloch war in Leipzig unterwegs.
Alle Fußballspiele live. Das gilt für diese Leipziger Kneipe seit Jahren, vor allem für die großen Turniere. Und das soll auch für die WM in Katar gelten. Kneipenwirtin Franzi Fichtler ist nach den schweren Pandemiejahren auf die Einnahmen angewiesen.
Boykottieren kam sowieso nie in Frage. Weil wir hatten Corona, da mussten wir im Winter viel einstecken. Wir hatten ein Jahr ja komplett zu, ein Jahr mit Einschränkungen. Und jetzt ist halt mal wieder was, wo man sagt, wo die Leute auch raus wollen. Na? Wo die auch sagen, oh, ist was Neues mit Glühwein und wir trinken und gucken Fußball. Das ist doch top.
Dagegen haben sich fast 100 Kneipen in Deutschland inzwischen dem Aufruf der Faninitiative Boykott Katar 2022 angeschlossen und wollen die Spiele nicht zeigen.
Wenn wir hier in Deutschland einfach die WM nicht schauen, dann merken vielleicht auch die Firmen oder die Sponsoren und auch der DFB, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und das ist eigentlich die Grundaussage. Wir sind nicht damit einverstanden, wie diese Weltmeisterschaft nach Katar vergeben wurde und dass der DFB trotz dieser vielen Hinweise auf Missstände trotzdem daran teilnimmt.
Die WM-Gastgeber stehen seit Jahren in der Kritik, wegen Menschenrechtsverstößen und dem Umgang mit Arbeitern auf den WM-Baustellen. Sollte man trotzdem wie früher ausgelassen beim Public Viewing feiern? In Frankreich haben Großstädte wie Paris und Bordeaux dem Feiern eine Absage erteilt. Viele Bürgermeister in Deutschland wollten sich heute auf Nachfrage nicht zum Thema äußern. Der Leipziger Oberbürgermeister ist für das Public Viewing.
Der Mensch braucht auch Entlastung und Entkrampfung. Und das gehört dazu, Licht im Dunkeln.
Und wie sehen das die, die am Ende zuschauen sollen und wollen? Deutsche und schottische Fußballfans am frühen Abend beim Champions-League-Spiel in Leipzig.
Ich finde, der WM sollte keinerlei Aufmerksamkeit gegeben werden, weil in dem Land viele Menschenrechtsverletzungen, die ganzen, die gestorben sind. Also da finde ich, jeder, der da zuschaut, hat da selbst ein bisschen Blut mit an den Händen.
Also einerseits ist es richtig mit den Menschenrechten. Auf der anderen Seite ist es ein großes Event, was nur organisiert ist. Ist nicht einfach zu entscheiden.
Die sollten es nicht zeigen, aber sie werden es machen, weil sie damit Geld verdienen. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Und jeder in der modernen Welt weiß es auch, denken wir, oder? Die Entscheidung, schauen oder nicht, wird jeder Fan für sich selbst treffen müssen. Ein WM-Boykott einzelner Städte wird es in Deutschland wohl erstmal nicht geben.
Ja, und das Champions-League-Spiel Leipzig gegen Celtic Glasgow endete 3:1. Borussia führt beim FC Sevilla kurz vor Schluss mit 4:1. Und dann kommen wir jetzt zum heutigen Blick auf morgen. Donald, wie wird das Wetter?
Ja, auch ganz erträglich. Es gibt so gut wie keinen Regen und wir können mal gucken, was in den nächsten Tagen so an Regen noch zusammenkommt bei uns in Europa. Also wir gucken uns mal Mitteleuropa ein wenig genauer an. Bis Mittwoch läuft der Film und Sie sehen auch die Skala. Wenn es rot wird, dann ist es richtig viel Regen. Finden wir vor allem hier an der norwegischen Küste, aber auch im Mittelmeerraum. Dort dreht sich ein Tief, wird für Schauer und Gewitter dann sorgen, bis rüber zur Türkei zum Teil. Bei uns aber sehen wir hier diesen Streifen, wo nicht allzu viel passiert. Das heißt, flächendeckende Regenfälle sind nicht in Sicht und auch die milde Luft bleibt noch bei uns. Es ist zwar eine kleine Kaltfront, die heute Nacht über uns hinwegziehen wird und morgen dann am Alpenrand ankommen wird, präsent, aber sie wird nur für eine geringe Abkühlung sorgen und der Hochdruckeinfluss wird sich dann danach schon wieder verstärken. Schauen wir auf dem Film nach, wie es dann abläuft. Diese Kaltfront zieht heute Nacht und morgen im Tagesverlauf langsam nach Süden. Sie sehen nur ganz wenige Tropfen. Also es wird kaum regnen morgen, dann am Nachmittag im Süden gar nicht mehr. Dahinter gibt es dann wieder strahlenden Sonnenschein, lediglich Richtung Nordsee sind da die Wolken mal wieder etwas kompakter, bringen aber auch dort keinen Regen. Die tiefsten Temperaturen morgen früh liegen dann meistens im Bereich zwischen 14 Grad an den Küsten und in der Berliner Innenstadt. Dann dahinter frischt der Wind ein bisschen auf, also 14 bis 10 Grad überwiegend. nur im äußersten Süden Richtung Bayern, wo es schwach windig ist und wo es noch längere Zeit sternklar ist, geht es dann mal in den einstelligen Bereich sowie in den höheren Lagen der Eifel. Schauen wir auf die Höchsttemperaturen. Morgen noch mal sehr warm. Bis zu 21, vereinzelt 22 Grad sind im Raum Mannheim möglich. Heute gab es hier im Südwesten sogar bis zu 26 Grad. Ein wenig kühler ist es dann morgen doch, aber auch an den Küsten immerhin 17 bis 19 Grad. Der Trend für die nächsten Tage zeigt uns dann auch einen sehr schönen Freitag. Wenn die Nebelfelder im Süden in der Mitte dann weggebrutzelt worden sind von der Sonne, kann eine Weile dauern. Erst am Samstag ziehen ein paar Schauer durch. An der Nordsee sind auch kurze Gewitter möglich.
Donald, vielen Dank für die Aussichten. Ja, das waren die Tagesthemen und jetzt macht Sandra Maischberger mit ihren Talkgästen weiter.
Ja, das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich dann um 0:05 Uhr.
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Tschüss.
Tschüss.